Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gruselfaktor. Hier sind Katha und Lisa für euch und wir servieren euch brandheiß Folge 15.
Und das in so kurzem Zeitabstand zur letzten Folge, ne?
Ja, wenn ihr rechnen könnt, und ich wette, das könnt ihr, dann ist bisher nur eine Woche vergangen.
Wow. Cool. Ja, und trotzdem hätte ich schon den Gruselfaktor von letzter Woche, wenn du den hören willst, Katha.
Ja, will ich hören, weil wir haben unsere Gruselfaktoren ja gar nicht gesagt.
Genau, dann kannst du direkt mal dazu sagen, ob du dem ja zustimmst, was unsere Hörer gemeint haben. Also, der erste unserer Fälle war ja der Tod in der U-Bahn. Was hättest du da gegeben?
Da hätte ich eine 8 gegeben.
Genau wie unsere Hörer. Fast eine 8 ist es geworden. Also das war der gruseligste Fall, kann ich schon mal verraten, aus der letzten Folge.
Ah, kein Wunder. Zwischen unseren Hörern und mir hat es einfach so krass geklickt. Deswegen denken wir auch immer das Gleiche.
Ich glaube auch. Ja, ich hätte glaube ich auch. Oder würde ich auch mitgehen. Eine 8 ist gut. Der zweite Fall, das wilde Kaninchen. Was sagst du dazu?
Da hätte ich eine 5 gegeben.
Naja, wieder ähnlich. 4,5 Punkte habe ich bei Instagram gesehen von unseren Hörern.
Was hättest du denn gegeben?
Ja, ich glaube, ich wäre sogar mit einer 6 gegangen oder so. Ja. Der dritte Fall, die Oma, habe ich ihn genannt.
Ja, dann sag du erstmal, was du gegeben hättest.
Ja, da wäre ich, glaube ich, mit einer 4 oder so. Also ich fand es nicht so gruselig, eher so ja eine schöne, ja, schöne Geschichte. Schön gruselig irgendwie, aber eine 4 würde ich geben, ja.
Ja, bin ich bei dir, hätte ich genauso gesehen.
Okay. Ja, unsere Hörer haben sogar fast eine 5 gegeben. Ah ja. Der nächste, die etwas längere Geschichte, der Domovoi. Ja.
Da waren ein paar echt gute Gruselpassagen bei, muss ich sagen.
Genau. Ja, ist schwierig. Ich glaube, ich würde mit einer 7 gehen. Und was sagst du?
Ja, da finde ich es auch ein bisschen schwer, weil zeitweise war es so eine 4, aber manchmal auch eine 8.
Ja, gut. Dann nimm doch die Mitte.
6.
Denn dann wärst du auch fast bei unseren Hörern. Die haben eine 6,5 gegeben auf Instagram. Und dann hatten wir noch die Geschichte mit der weißen Magie, der auf der Burg mit der AG, mit der Schul-AG. Die hat ein bisschen schlechter abgeschnitten mit einer 4,5. Da würde ich eigentlich auch mitgehen so.
Ja, echt? Das fand ich aber auch schon gruselig mit dem Pendel.
Ja.
Hätte ich eine 6, glaube ich, gegeben.
Ja, na gut. Dann zu unserer letzten Geschichte. Die Erinnerung. Das war das mit dem Datum, was auf einmal, ja, wo auf einmal im Handy eine Erinnerung gestellt war. Auf das Todesdatum der Vormieterin. Und was gibst du da?
Hätte ich eine 7 gegeben.
Ja, ich glaube ich auch. Ich fand das ziemlich gruselig. Unsere Hörer haben allerdings nur eine 5 gegeben.
Ja, weil ich habe das auch letztes Mal schon gesagt. Wirklich, würde mir nur eine von diesen Stories im wahren Leben passieren, dann würde ich mich aber Gruselfaktor 10 gruseln.
Ja, das stimmt. Wenn man sich richtig reinversetzt. Ja.
Ne?
Ja, ja. Aber wir bewerten ja mehr das, was man so bei dem ja, bei dem Hören irgendwie fühlt, würde ich sagen.
Ja, wir müssen eigentlich mal so eine richtige Studie daraus machen, wer von unseren Hörern das nachts hört oder bei Dunkelheit und wer im Tageslicht und wie das Wetter war und ob man alleine war oder nicht,
ja.
Um mal so zu analysieren, wann es am gruseligsten ist. Also wahrscheinlich kommt eh raus, wenn man alleine ist und es im Dunkeln hört, das ist am gruseligsten. Das fände ich ganz schön interessant. Könnt ihr uns ja mal schreiben, wann ihr uns so bevorzugt hört und natürlich, falls ihr auch gruselige Geschichten habt, die euch selbst mal passiert sind, die irgendwie unerklärlich sind oder mysteriös, dann schickt die uns sehr gerne. Vielleicht kommt ja noch mal was für ein neues Special zusammen.
Das wäre schön, ja. Ja, Sollen wir dann mal direkt mit den neuen Geschichten starten? Oder haben wir noch was vergessen?
Ja. Ach so, wir haben gar nicht unsere Ansage jetzt gemacht, wie dieser Podcast funktioniert.
Ja, dann erklär das doch noch mal kurz. Für die, die zum ersten Mal heute dabei sind.
Genau. Also Lisa und ich erzählen uns jetzt hier gegenseitig eine gruselige Geschichte, die die andere noch nicht kennt. Und der Anspruch an diese Geschichte ist, besonders gruselig zu sein. Denn am Ende der Story vergeben wir uns gegenseitig den Gruselfaktor. Der geht von 1 überhaupt nicht gruselig bis 10 ultimativ gruselig. Die Geschichten haben immer den Anspruch, einen wahren Kern zu haben. Allerdings erzählen wir uns hier auch Urban Legends und so weiter. Das heißt, ja.
Ein Funken Wahrheit ist meistens dabei, wenigstens.
Die Geschichte von Julia Legar beginnt auf der Seabrook Plantation auf Edisto Island, nur 5 Kilometer vom presbyterianischen Kirchenfriedhof entfernt. Hier ist Julia als Tochter von Captain William Seabrook, einem der reichsten Baumwollmänner in ganz South Carolina, geboren und aufgewachsen. Und die William Seabrook Plantation gibt es heute noch. Die Bilder zeigen eine wahre Idylle. Ein wunderschönes Haus, alte breite Treppen, eine Allee aus riesigen Eichenbäumen. Man kann sich bei dem Anblick richtig vorstellen, wie glücklich Julia gewesen sein muss, wenn sie diese Treppen hoch und runter ging, draußen im Hof spielte oder durch die schöne Eichenallee wanderte. Wie alle Kinder wird auch Julia immer erwachsener. Mit gerade mal 18 Jahren heiratet sie im Jahr 1848 John Berwick Legar. Die beiden bekommen 2 Kinder. Aber nur 4 Jahre nach der Hochzeit wird Julia krank. Sehr krank. Sie leidet an Diphtherie. Die Krankheit, die auch Würgeengel der Kinder genannt wird. Jahrhundertelang gehörte Diphtherie zu den gefürchtetsten Seuchen, weil sie die Menschen in immer wiederkehrenden Schüben heimsuchte und viele Leben nahm. Und auch Julia ereilt das furchtbare Schicksal. Ihr geht es so schlecht, dass sie in ein Koma fällt. Tage und Wochen vergehen und ihre Liebsten warten in ihrem Krankenbett auf den Tag, an dem Julia endlich wieder aufwacht. Doch dieser Tag kommt nicht. Stattdessen erklärt der Arzt der Familie Julia für tot. Kein Herzschlag, keine Atmung. Julia stirbt am 15. April 1852. Julias Familie ist am Boden zerstört, doch viel Zeit bleibt ihnen nicht. Kühlhäuser oder konservierende Einbalsamierungen gibt es noch nicht. Es ist zu dieser Zeit normal, die Beerdigung noch am gleichen Tag vorzunehmen, um dem drohenden Verwesungsprozess entgegenzuwirken. Julias Mann und ihre Geschwister waschen die junge Frau und ziehen ihr ihr schönstes Kleid an. Am offenen Grab dürfen all ihre Liebsten Julia noch einmal die letzte Ehre erweisen. Dann, noch am gleichen Tag, an dem ihr Tod festgestellt wird, wird Julia Legar im Mausoleum der Familie begraben. Behutsam legen sie Julia in der Gruft ab. Die Marmortür wird verschlossen und sicher verriegelt. Dem tragischen Tod von Julia wird ein Gefühl der Endgültigkeit verliehen. Julias Familie setzt ihr Leben so gut sie kann fort. Nach dem Verlust der jungen Frau versuchen sie, den Schmerz des Todes mit glücklichen Erinnerungen zu ersetzen. Auch wenn jeder neue Tag schmerzt, es wird besser. Bis die Familie nur 6 Monate später von einem weiteren tragischen Todesfall überrollt wird. Julias älterer Bruder Robert stirbt. Auch er soll im Mausoleum der Familie beerdigt werden. Als die Familie, also nur ein halbes Jahr nach ihrem ersten grausamen Verlust, die schweren Türen der Gruft wieder zur Seite hieft, überkommt sie der Schock. Julias sterbliche Überreste liegen zusammengekauert am Fuße der Tür des Mausoleums. An der schweren Marmortür befinden sich blutige Kratzspuren. Julia war lebendig begraben worden. Es wird vermutet, dass Julias Atem- und Herzfrequenz durch das Koma so stark gesunken waren, dass der Arzt der Familie keine Lebenszeichen mehr feststellen konnte. Dazu kamen wahrscheinlich die in komatösen Zuständen üblichen Symptome wie blasse Haut, geringe Körperwärme, fehlende Pupillenreaktion und eine schlaffe Muskulatur. Der Arzt erklärte sie für tot. Aber als Julia an diesem schicksalshaften Tag beigesetzt wurde, lag sie nur im Koma. Dies führte ihre Familienmitglieder zu der schrecklichen Gewissheit, dass Julia in ihrem eigenen Grab neben den begrabenen Überresten längst toter Familienmitglieder aufgewacht war. Für Julia gab es in dieser schrecklichen Situation keinen Ausweg. Sie konnte nur auf ihren eigenen Tod warten, um dem Horror, in dem sie aufgewacht war, zu entfliehen. Übrigens war das zu dieser Zeit auch gar nicht so unüblich. In der Süddeutschen habe ich zum Beispiel einen Artikel zum Phänomen Scheintod gefunden. Mhm. Und da wird geschrieben, bereits Plinius der Ältere berichtete im 1. Jahrhundert von aufsehenerregenden Fällen prominenter Römer, die für tot gehalten, auf dem Scheiterhaufen zu Bewusstsein kamen, aber nicht mehr gerettet werden konnten. Schon im Mittelalter kursierten Berichte von Toten, in denen Särge Kratzspuren aufwiesen, von Leichen, die noch im Grab seufzten und ihre Lage veränderten, und schließlich von Untoten, die etwa als Vampire über die Friedhöfe zogen. Und auch wenn viele der Berichte nicht mehr als Anekdoten gewesen sein dürften, sind die eben doch dann zum lokalen Mythen- und Legendenschatz hinzugefügt worden. Aber tatsächlich war eben der Scheintod auch ein echtes Problem, mit dem sich viele Mediziner ernsthaft auseinandersetzten. Ich habe zum Beispiel auch schon mal gesehen, dass es auf manchen Friedhöfen so Hörner gibt. Hast du das schon mal gesehen?
Nee, weder Hupen noch Hörner.
Die aus den Gräbern so herausragen, damit sich quasi Scheintote bemerkbar machen können. Finde ich auch total gruselig, die Vorstellung. Echt?
Oh Gott, ja, ist auch einfach total die Horrorvorstellung.
Ja, absolut. Okay, aber zurück zu Julia.
Okay.
Im Fall von Julia wurden ihre sterblichen Überreste erneut hinter den schweren Türen der Gruft begraben, zusammen mit denen ihres Bruders Robert. Ihre Familienmitglieder, noch immer geschockt von dem Erlebten, besuchen das Grab einige Tage nach der Beerdigung erneut. Was sie sehen, lässt sie zusammenzucken. Die Tür des Mausoleums ist zur Seite gerollt. Das Grab steht offen. Aber was war geschehen? Sie erklären sich den Vorfall erstmal damit, dass die Tür bei der Beerdigung nicht richtig verschlossen wurde. Sie verschließen das Grab erneut und verlassen den Friedhof. Einige Wochen später kommt es zu einem erneuten Vorfall. Diesmal bemerkt ein Geistlicher der Kirche die offene Grabtür und befiehlt, sie zu schließen. Im Laufe der Jahrzehnte öffnet sich das Marmortor zur Gruft immer wieder. Keine Schlösser und Ketten der Welt scheinen das Mausoleum verschließen zu können. In den 50ern wurde sogar eine Spezialtür eingebaut, die eigentlich nur mit schweren Industriemaschinen bewegt werden kann. Diese Tür öffnete sich nicht nur, sondern löste sich sogar vollständig vom Mausoleum. Dabei wurden auch immer wieder Spuren des Grauens gefunden, nämlich Kratzer und Blut an der Innenseite der Tür. Einige erzählen sich, dass Julia das Mausoleum bewacht, um sicherzustellen, dass niemand die Tür schließt, die sie vor mehr als 200 Jahren ihr Leben gekostet hat. Jedes Jahr gehen hunderte Besucher zum presbyterianischen Kirchenfriedhof, um sich das Mausoleum anzusehen und hineinzugehen. Einige berichten, dass sie die Anwesenheit von Julias Geist spüren. Andere erzählen von unerklärlichen Kameraaufnahmen. Heute steht das Grab offen. Jeder kann hinein und jeder kann hinaus. Die schwere Steintür liegt nun neben dem Mausoleum und gibt Julia endlich die Freiheit, ihr Grab zu verlassen.
Uiuiui. Puh, und würdest du dich trauen, das Mausoleum zu besuchen und da in das Grab reinzugehen?
Also ich habe bei meiner Recherche natürlich ein paar Berichte gelesen von Normalos, aber auch Geisterjägern.
Ja.
Und die haben gesagt, es ist halt gar nicht so gruselig, weil es halt offen steht einfach. Mhm. Ne? Also ja. Ich kann gerne noch mal Bilder auf Instagram laden und euch das dann zeigen, wie es aussieht. Mhm. Das ist schon sehr spannend. Und ich glaube, so bei Tageslicht würde ich mich das wohl trauen.
Okay.
Ja.
Ja. Ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Und was für eine Horrorvorstellung, wenn man da irgendwie aufwacht und weiß, man liegt in seinem Grab. Oh.
Ja, ich finde auch Horror. Also. Ich finde die Vorstellung auch Horror. Und bei der Geschichte muss man aber auch sagen, dass es nicht so eindeutige Belege dafür gibt. Also man weiß, dass die halt wirklich existiert hat, die Julia Legar.
Mhm.
Und so das, was ich am Anfang gesagt habe, dass sie eben die Tochter von diesem Baumwollfarmer war, ist auch korrekt.
Mhm.
Aber ja, das mit dem Grab, dafür gibt es keine eindeutigen Beweise. Es ist aber schon eine Geschichte, die sich so trägt, eben durch die Jahre.
Ja.
Ja, und was für einen Gruselfaktor hast du denn gedacht?
Ja, ich überlege gerade schon. Ist auf jeden Fall ja irgendwie eine klassische Gruselkulisse auf dem Friedhof, in einem Grab.
Hm.
Quasi von den Toten auferstanden. Ich glaube, ich gehe mit einer 6.
Oh, super, danke.
Ja, also ich hatte jetzt nicht direkt Gänsehaut, aber... Ja, es ist schon irgendwie so ein Gruselschauer-Horror-Vorstellung einfach so, ja.
Ja.
Ja, ja.
Ja, dann kann ich mich ja jetzt zurücklehnen und freue mich auf deine jetzt Story.
Jetzt kannst du dich zurücklehnen, genau. Dann, ja, erzähle ich mal meine Geschichte. Mason ist gerade 21 Jahre alt geworden. Er studiert bereits, doch hat vor, an ein College in San Francisco zu wechseln. Er muss dafür umziehen. Die Zimmersuche gestaltet sich schwierig. Schließlich stößt er auf Craigslist tatsächlich aber auf ein Zimmer zur Untermiete, das er sich leisten könnte. Laut der Anzeige ist das Zimmer in einer wirklich schönen Zwei-Zimmer-Wohnung nahe am Campus. Der ideale Ort zum Wohnen also. Mason scrollt sich in der Anzeige weiter nach unten. In dem zweiten Zimmer wohnt ein Mädchen namens Scarlett. Sie soll man für eine Besichtigung kontaktieren. Mason zögert nicht und wählt die angegebene Nummer. Scarlett geht sofort ran. Mason sei wohl der Erste, der sich auf die Anzeige meldet, sagt sie. Die beiden verabreden einen Besichtigungstermin für in ein paar Tagen. Der Termin ist da. Mason macht sich auf den Weg nach San Francisco. Angekommen bei der Adresse, klingelt er unten an der Haustür. Er wird durch eine automatische Tür in den Hausflur hineingelassen und macht sich auf die Suche nach dem richtigen Apartment innerhalb des Mehrparteienhauses. Er ist jetzt im zweiten Obergeschoss. Hier muss es sein. In der Tür steht eine große Frau mit recht breiten Schultern. Sie stellt sich mit Scarlett vor. Scarlett hat tiefschwarze Haare, grüne Augen und trägt ein blasses Make-up. Ende 20, schätzt Mason sie. Sie bittet ihn hinein. Sie scheint nett zu sein, wenn auch ein wenig ruhig. Während der Besichtigung wird klar, dass sie ihn auch zu mögen scheint und sagt, er könne das Zimmer gerne haben. So weit, so gut. Das Zimmer ist ab sofort schon frei und Mason zieht bereits am nächsten Wochenende um. An seinem ersten richtigen Abend in der Wohnung gehen Scarlett und Mason nach dem geschafften Umzug noch gemeinsam Pizza essen. Bei diesem Essen sollte es anfangen. Mason merkt, dass etwas mit Scarlett nicht zu stimmen scheint. Während des ganzen Essens erzählt Scarlett ihm, wie sehr er doch Shia LaBeouf ähnlich sehe. Mason weiß nicht so recht, was er sagen soll. Er versucht es einfach mit einem Danke. Aber eigentlich denkt er sich, ich sehe überhaupt nicht aus wie der. Das ergibt für ihn keinen Sinn. Als die beiden nach Hause kommen, fragt Scarlett ihn, ob er ihr Zimmer überhaupt schon gesehen hat. Mason sagt nein. Das hatten sie bei der Besichtigung ausgelassen. Geht ihn auch erstmal nichts an, dachte sich Mason zu diesem Zeitpunkt. Beide stehen im Flur der Zweizimmerwohnung und Scarlett öffnet die Tür zu ihrem Zimmer für Mason zum ersten Mal. Die Wände ihres Zimmers sind mit Plakaten von Shia LaBeouf bedeckt. Komplett bedeckt. Ausgedruckte Fotos von ihm kleben überall, sogar auf ihrem Spiegel. Sie scheint alle Filme von ihm auf DVD zu besitzen. Diese reihen sich in einem Regal neben ihrem Bett auf. Mason steht erst einmal da, wie angewurzelt und weiß nicht, was er davon halten soll. Obwohl, eigentlich weiß er es schon. Es ist absolut unheimlich. Den ganzen Abend hatte sie schon zu ihm gesagt, dass er ihm so ähnlich sieht. Und jetzt wird ihm klar, dass sie von diesem Typen besessen zu sein scheint. Das College beginnt und es vergehen ein paar Wochen, in denen sich die beiden Mitbewohner nicht wirklich oft zu sehen bekommen. Sie verbringen eigentlich keine Zeit miteinander. Ab und an läuft man sich in der Küche oder im Flur über den Weg, aber mehr als ein Hallo wird selten gewechselt. Wenn Scarlett von der Arbeit nach Hause kommt, läuft sie praktisch schnurstracks in ihr Zimmer. Dort verbringt sie dann den ganzen Abend und die ganze Nacht. Mason hört dann nicht mehr viel von ihr. Jedoch bemerkt er mit der Zeit ihr unheimlich hohes Kichern, das er teilweise bis spät in die Nacht durch die Wände hört. Was tut sie wohl die ganze Zeit über? Er beginnt auch noch andere Sachen zu bemerken. Wenn Mason in der Küche ist oder seine Zimmertür offen steht, kommt sie gelegentlich aus ihrem Zimmer und redet für vielleicht 2 Minuten mal mit ihm. Wobei es sich wohl eher um einen Monolog von ihrer Seite aus handelt. Wenn der Abend bereits vorangeschritten ist, lallt sie meistens undeutlich. Mason vermutet daher, dass sie wohl sehr viel trinkt. Und das allein in ihrem Zimmer. Die unangenehmeren Momente sind jedoch die, in denen sie gar nichts sagt, im Flur steht und ihn zum Beispiel in der Küche beobachtet. Heute bemerkt er das schon zum 2. Mal innerhalb der letzten Tage. Er dreht sich um. Hallo Scarlett. Es folgt eine lange unbeholfene Pause. Und schließlich gibt sie ihr gruseliges, hohes Kichern von sich. Richtig unangenehm und Mason wird mulmig zumute. Es jagt ihm einen kalten Schauer über den Rücken, bis sie schließlich einfach so wieder in ihr Zimmer geht. Es vergehen wieder ein paar Tage. Eines Nachts wacht Mason gegen 2 Uhr morgens auf. Er hört, dass die Haustür wohl unverschlossen sein muss. Er zwingt sich, seine Augen zu öffnen und steht auf. Tritt aus seinem Schlafzimmer heraus in den Flur. Alle Lichter der Wohnung sind aus. Ein Blick zu der Wohnungstür. Obwohl es ziemlich dunkel ist, kann er erkennen, dass Scarlett an der Tür steht. Sie hält ihr Gesicht dagegen und dreht das Schloss immer wieder hin und her. Jedes Mal, wenn sie das Schloss dreht, murmelt sie seinen Namen. Mason Brown. Mason Brown. Mason Brown. Mason Brown. Zu sehen, wie sie da im Dunkeln steht und seinen Namen murmelt, macht ihn wirklich wahnsinnig. Dabei hilft es auch nicht gerade, dass sie gerade jetzt irgendwie aussieht wie eine größere Version des Mädchens aus The Ring. Sie hat ihn noch nicht bemerkt. Mason geht leise in sein Zimmer zurück und versucht zu schlafen, was ihm auch tatsächlich gelingt. Die nächsten Tage vergehen, in denen nichts derartiges mehr passiert, und Mason widmet sich seinen Vorlesungen. Doch dann kommt dieser Freitagabend. Es ist schon sehr spät, etwa Mitternacht, und Mason sieht sich den Film Gladiator an. Seine Zimmertür ist eigentlich zu. Seine Mitbewohnerin stolpert aus ihrem Zimmer und schaltet das Licht im Flur ein. Dann öffnet sie die Tür zu seinem Zimmer, was Mason zwingt, den Film anzuhalten. Nervig, denkt er sich. Dann fragt sie ihn, ob er etwas über ihren Ex-Freund hören möchte. Ein komischer Einstieg in ein Gespräch, so aus dem Nichts heraus. Die letzten Tage hatten sie gar nicht miteinander gesprochen. Er will sie jedoch nicht verärgern oder verletzen und sagt einfach sicher. Lehnt sich dann unbehaglich zurück, um ihr zuzuhören. Das war ein Fehler, denkt sich Mason nach 10 Minuten, die seit Beginn ihrer Geschichte vergangen sind. Scarlett sitzt vor ihm und ist total aufgewühlt. Sie schreit sich die Lunge aus dem Leib über ihre Trennung. Besorgt, dass die Nachbarn die Polizei rufen würden, bittet er sie, die Lautstärke zu drosseln. Doch sie hört ihm gar nicht zu. Unter all ihrem Geschrei macht ihn eine Sache, die sie sagt, wirklich ängstlich. Mehrfach schreit sie, wenn ich ihn noch einmal sehe, schneide ich ihm die verdammte Kehle durch. Ein Wendepunkt. Die Vorfälle davor hatte Mason für sich schnell abgetan als, ja, sie ist halt irgendwie komisch und vielleicht ein bisschen verrückt, aber harmlos. Plötzlich hat er jedoch keine Ahnung, wozu dieses Mädchen alles fähig ist. Sie ist praktisch eine Fremde und das, was sie hier jetzt so von sich gibt, ist in jedem Fall alarmierend und extrem beunruhigend. Er kann sie nicht beruhigen und sie schreit noch ein paar weitere Minuten durch sein Zimmer, bis sie plötzlich verstummt. Sie bedankt sich bei Mason fürs Zuhören und fängt an zu kichern. Sie verlässt sein Zimmer, ohne mit dem Kichern aufzuhören, und lässt Mason zurück, mit einem extrem unguten Gefühl. Seit Minuten sitzt er da und kann nicht fassen, was passiert ist. Absolut ratlos. Was macht er jetzt? Es ist mitten in der Nacht. Er hat noch kaum Kontakte geknüpft hier in der Stadt, geschweige denn Freundschaften geschlossen, bei denen er die Nacht vielleicht verbringen könnte. Dazu kommt, seine Schlafzimmertür lässt sich gar nicht abschließen. Es gibt keinen Schlüssel für diese Tür. Geistesgegenwärtig schiebt er den Rand seiner Kommode vor die Tür, damit diese als Barrikade fungieren kann. Sicher ist sicher. Und tatsächlich schafft er es nur wenig später zu schlafen. Die Woche war auch wirklich sehr anstrengend gewesen. Jetzt muss er sich bald auch noch ein neues Zimmer suchen, denkt er sich, bevor er die Augen schließt. Mitten in der Nacht wacht er auf. Er hört, wie seine Kommode auf dem Boden kratzt. Er öffnet seine Augen und ihm ist sofort klar, was hier passiert. Seine Mitbewohnerin versucht, die Tür aufzudrücken. Er schaltet das Licht in seinem Zimmer ein. Jetzt fängt er an zu schreien. Sie soll aufhören. Durch einen Spalt, der sich immer wieder auftut, wenn sie sich gegen die Tür lehnt, kann er sie sehen. Sie sieht so betrunken aus und hat diesen wahnsinnigen Ausdruck in ihren Augen. Mason drückt jetzt von der anderen Seite gegen die Tür und schreit sie an, dass sie ins Bett gehen soll. Das geht einige Augenblicke so, bis der Druck von außen auf die Tür immer schwächer zu werden scheint. Mason kann hören, wie sie zurück in ihr Zimmer geht. Einschlafen kann er in dieser Nacht aber nicht mehr. Der Morgen bricht an und er traut sich, die Kommode wegzuschieben. Seine Tür zu öffnen und den Flur zu betreten. Da bleibt ihm erneut das Herz stehen. Dort auf dem Boden, vor seiner Zimmertür, liegt eines ihrer Steakmesser. Mason hat jetzt Gänsehaut am ganzen Körper. Alles, woran er denken kann, ist, dass sie sagte, sie würde dem Kerl die Kehle aufschlitzen. Auch wenn sie von ihrem Ex-Freund sprach, falls es diesen überhaupt gibt. Sie scheint in ihrem Zimmer zu sein. Mit all seinem Mut konfrontiert er sie damit. Sie erinnere sich nicht daran, dass sie versucht hätte, seine Tür aufzustoßen. Weiter sagt sie, erinnere sie sich nicht einmal daran, ihm von ihrem Ex-Freund erzählt zu haben. Genug. Sein Mietvertrag läuft von Monat zu Monat. Noch heute würde er sich also ein neues Zimmer suchen und ausziehen. Nicht eine Nacht länger hier mit ihr. Es ist etwa ein Monat her, seit er ausgezogen ist. Da kontaktiert sie ihn über sein Handy. Mason ist an diesem späten Abend im Kino und sein Telefon daher ausgeschaltet. Als er aus dem Kino kommt, schaltet er es ein. Zu seinem Schock erhält er über 40 WhatsApp-Nachrichten, die sie ihm in den letzten 2 Stunden geschickt hatte. Teilweise wahnsinnige Texte. Angefangen mit »Hallo, wie geht's?« bis hin zu »Ich hasse dich.« Total gruselig. Er antwortet nicht und sollte auch nie wieder etwas von ihr hören. Er fragt sich jedoch immer wieder, wenn er seine Kommode in jener Nacht nicht vor seine Tür gestellt hätte, wäre sie dann leise in sein Zimmer gekommen und hätte ihm die Kehle aufgeschlitzt? Das war's.
Tada.
Die Story ist auf jeden Fall von Reddit, von der Let's Not Meet Spalte.
Hattest du schon mal gruselige Mitbewohner, Lisa?
Ich glaube nicht. Du?
Hattest du schon mal einen voll coolen Mitbewohner?
Da muss ich überlegen. Ja, so 1, 2 fallen mir da vielleicht ein.
Sag mal wer.
Also, ich habe da eine Freundin Katja, mit der habe ich mal zusammen gewohnt. Ja, ich glaube, du hast mich aber nie so gegruselt, dass ich was vor meine Tür gestellt hätte.
Nee, aber bevor ich mit Lisa zusammen gewohnt habe, habe ich mit einer anderen Freundin zusammen gewohnt. Und wir haben uns auch super gut verstanden, aber ich glaube, da war ich die creepy Mitbewohnerin. Weil da haben wir in so einer Dachgeschosswohnung gewohnt und über uns war noch so ein Spitzdachboden, der so super gruselig war.
Ja, und die Wohnung war auch echt gruselig. Ja.
Also die Wohnung war halt schon ein bisschen gruselig und diese Mitbewohnerin, also diese gute Freundin hat dann so gesagt, Katja, wieso stehst du eigentlich nachts immer auf und machst das Licht an und aus im Flur? Und ich kann mich null daran erinnern, dass ich das jemals getan habe und frage mich auch echt, ob ich das wirklich gemacht habe.
Ja, so irgendeiner von euch, ja, hat da schlafgewandelt oder komisch geträumt.
Oder ein Geist.
Natürlich. Oder es war ein Geist, ja.
Naja, aber die Story fand ich auf jeden Fall auch echt gruselig und ich finde Mason ist auch ganz schön
zerbrochen,
ne?
Dass der da noch so lange wohnen geblieben ist, ne?
Ja, und dass er dann noch immer einschlafen konnte einfach.
Ja,
so,
dachte ich auch. Spätestens als er da an der Tür stand und seinen Namen immer irgendwie gemurmelt hat.
Ja.
Beim Auf- und Zuschließen der Tür. Ich glaube, spätestens da wäre ich ohne meine Sachen zu packen, ausgezogen.
Also es ist halt echt so eine Horrorgeschichte aus dem wahren Leben. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Mhm. Und Gruselfaktor gebe ich eine 7.
Naja. Da bin ich sehr zufrieden mit. Schön.
Obwohl vielleicht auch eine 8.
Ja. Ja, wenn du schon so überlegst, dann hau mal die 8 raus.
Ja.
Oder eine 7,5 von mir aus. Aber wir haben da eigentlich noch nie so halbe Gruselfaktoren vergeben, ne?
Ja, außerdem hast du doch auch den Rat bekommen am Freitag.
Keine, nicht mehr zu sagen, eine gute 7.
Eine gute 7. Aber ich gebe dir jetzt mal eine.
Dann gib doch eine knappe 8.
Eine knappe 8 gebe ich dir.
Super. Ja. Ja, schön. Cool. Freue ich mich.
Ja, dann. Und ihr da draußen, wir hoffen, ihr habt keine creepy Mitbewohner-Stories.
Und falls doch, teilt sie mit uns.
Ja, wenn ihr wollt. Und geht aber auf jeden Fall bitte auf gruselfaktor.podcast auf Instagram.
Und stimmt fleißig über den Gruselfaktor ab. Über die
ganz genau.
Story, die dann hoffentlich die online Story. Ist.
Genau. Und liked unsere Page, damit wir irgendwann mal 10.000 Follower haben und eine bessere Abstimmungsfläche zur Verfügung stellen können, die nicht nur 24 Stunden da ist.
Ja, das wäre super.
Ich hoffe, das war jetzt nicht arm, das zu sagen.
Kann man ja mal erwähnen. Ja. Gut, okay. Dann sind wir auch schon wieder am Ende. Ich wünsche euch eine gute Nacht oder einen guten Morgen.
Und passt auf euch auf.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.